Bild direkt. Der Podcast. Manchmal beendet der Bundesliga-Start eine nachrichtenarme Zeit im Sport. Wenn wir uns bei Bild direkt allerdings heute gedanklich auf das erste Erstligaspiel am 16. August, also kommenden Freitag, vorbereiten, da gibt es schon richtig dicke Dinger zu besprechen. Das tue ich heute mit Bild-Sportchef Walter Straten. Hallo Walter.
Hallo.
Und unserem Fußball- und Schalke-verrückten Nachrichtenreporter Kai Feldhaus.
Hallo, hallo
Kai.
Hallo.
So Männer, drei Vereine bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Besonders hoch schlagen die Wellen beim Zweitligisten HSV. Bakary Jatta soll mit richtigem Namen Bakary Duffy heißen und bei seiner Einreise, anders als angegeben, auch noch gar nicht minderjährig gewesen sein. Da überschlagen sich die Ereignisse ständig. Walter, was ist denn der aktuelle Stand, von dem du da ausgehst?
Ja, im Moment sprechen die Indizien gegen Jatta und für Duffy. Also das heißt, dass der Spieler, so wie es aussieht, wahrscheinlich unter falscher Flagge gesegelt oder gespielt hat oder immer noch spielt. Da gibt es heute neue Hinweise. Insofern, dass es Ungereimtheiten gibt im Spielerpass. Die Legende Jatta war ja immer die, da ist ein Junge, der in Afrika noch nie in einem Verein gespielt hat, immer nur quasi auf Beton und auf der Straße, klassischer Straßenkicker. Und nun stellt sich heraus, über das Spielerpassprofil, das bei der DFL hinterlegt ist, dass er dort sehr wohl bei einem gambischen Fußballverein gemeldet war, nämlich bei Brikama United vom 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2016 unter dem Namen Jatta. Also zwar unter dem Namen, dann wird aber die Legende nicht stimmen, dass er nie bei einem Verein gespielt hat. Die Ungereimtheiten werden also noch wesentlich größer.
Das wird ja auch die nächsten Tage mutmaßlich noch so weitergehen. Ich würde von euch beiden gerne, und das Spannende ist, Kai, du bist ja sozusagen in Afrika durchaus firm, wissen, welche Brisanz denn das hat. Ich verstehe das eine, und da sind wir drei wahrscheinlich gar nicht unbedingt die Richtigen, dass das quasi eine ausländerrechtliche Brisanz hat, die da noch auf ihn zurückfallen kann. Aber Kai, wie siehst du das? Wirft das jetzt, ist das moralisch bedenklich oder was ist das Problematische an dieser Sache? Ist das menschlich verständlich, wenn man bei der Einreise etwas beschönigt oder schummelt? Wo liegt der Hase im Pfeffer in diesem Fall aus deiner Sicht?
Also meine persönliche subjektive Meinung ist, dass ich habe tatsächlich größtes Verständnis dafür, dass jemand, der in Gambia aufwächst und ein Talent hat, das nicht so viele haben, dass er versucht, das Maximale daraus zu machen. Ob es dann klug ist, so dass jetzt mal so sich das bewahrheiten sollte, sein Alter zu verändern und sich jünger zu machen, das sei mal dahingestellt. Ich auch wieder meine subjektive persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass ein ob jetzt 17- oder 19-jähriger gambischer Fußballspieler in der Lage ist, sich so einen Plan zusammenzuspinnen und sich einen Pass zu fälschen oder zu fälschen zu lassen oder was auch immer. Es gibt ja offenbar einen validen gambischen Reisepass mit dem Geburtsdatum, das Jatta angegeben hat. Da ist dann die Frage, wo kommt der her? Warum hat der den? Wenn denn Duffy gleich Jatta ist, wenn es eine Person ist, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann bin ich der, wieder meine persönliche subjektive Meinung, der Auffassung, dass es da jemanden gibt, der noch Fäden im Hintergrund gesponnen hat, der sich da sich daran irgendwie bereichern wollte oder Perspektiven gesehen hat, diesen jungen Spieler irgendwo unterzubringen. Wer das ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich persönlich halte es für absolut nachvollziehbar, dass jemand, der Fußball spielen kann und damit in seiner Heimat nicht vorankommen wird, versucht, alles Menschenmögliche zu tun, um das woanders zu tun. Ich halte es aber dann für nicht sonderlich klug, wie auch immer zu mogeln und mit dem Namen, das einmal dahingestellt, aber viel schlimmer ist hier wahrscheinlich das Geburtsdatum und die Frage, war er wirklich minderjährig, als er nach Europa kam?
Walter, du hast das auch kommentiert und findest schon, wenn ich das richtig verstehe, auch, dass es, sagen wir mal, migrationspolitisch auch schon eine Brisanz hat oder ein beunruhigendes Zeichen ist.
Naja, offenbar ist da jemand im Land, dessen und viele andere wahrscheinlich auch, aber in dem Fall, dessen Identität nicht so richtig geklärt ist, der sogar auf einer riesigen Bühne, wahrscheinlich auf der größten Bühne, die es gibt, nämlich dem deutschen Profifußball spielt, wo man nicht so genau weiß, hoppla, wer ist das? Ich würde über den Menschen Jatta Duffy nie den Stab brechen. Er hat sich bisher, soweit man weiß, exzellent verhalten, hat nichts Schlimmes getan in diesem Land. Deswegen müsste man dann genau überlegen, wenn sich das alles so bestätigen sollte, wie man weiter mit ihm verfährt. Ich finde auch, vielleicht geht da auch Gnade vor Recht. Das ist, wie Kai schon sagt, ein 17-jähriger Junge oder 19-jähriger damals gewesen, der träumt von einer Profikarriere. Möglicherweise segelt er hier unter falscher Flagge. Dann muss man, wenn das sich bestätigt, muss man natürlich auch als Deutschland, als die deutschen Behörden, fragen, wie hart bestraft man ihn, wirft man ihn ganz aus dem Land, was juristisch, nach dem, was man hört, wohl möglich ist, oder Gnade vor Recht, wie auch immer. Menschlich hat sich der Junge nichts zu Schulden kommen lassen. Ich glaube auch, dass die Legende, die da um ihn gesponnen wurde, offensichtlich, dass die von anderen gesponnen wurde und dass er halt nur versucht hat, seinen Traum vom Fußball zu verwirklichen. So gesehen wäre es denn schon fast tragisch, wenn man ihn denn rauswerfen würde aus dem Land. Aber gut, das müssen Juristen am Ende beantworten.
Wer weiß denn, ob so ein Fall vor dem Jahr 2015 anders debattiert worden wäre, als wir das jetzt gerade tun. Kai, du wolltest noch was sagen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich glaube, dass es gar nicht so unüblich ist, dass Spieler, die aus entlegenen Teilen der Welt, ob es jetzt Afrika ist oder Südamerika oder was auch immer, nach Europa kommen, die möglicherweise keine Geburtsurkunden haben, wo es sich auch nicht ganz nachvollziehen lässt, wo sie eigentlich genau herkommen, weil sie das möglicherweise auch nicht so genau wissen, dass es lange wahrscheinlich gar nicht unüblich war. Also es gibt ja diese schöne Anekdote über Toni Yeboah, der nach eigenen Angaben am 6.6.66 geboren ist und über den Otto Pfister mal gesagt hat, wenn wir wirklich wissen wollen, wie alt Toni Yeboah ist, müssen wir ihm ein Bein absägen und Jahresringe zählen. Damals ging das halt als Schmonzette durch, aber im Sommer 2015 war es halt plötzlich ein anderes Klima und danach. Deswegen ist das jetzt halt einfach wahrscheinlich keine Petitesse mehr und deswegen reden auch so viele darüber. Deswegen hat das eine solche Dramatik entwickelt.
Ich würde es auch nicht als Folklore, um daran anzuschließen, ich würde es auch jetzt nicht als Folklore abhaken. Vielleicht wird man, wenn wir in 10 Jahren zusammenstehen, über die Affäre Jatta lachen und der Junge hat den HSV in die Bundesliga und den Europacup oder wohin auch immer geschossen. Oder vielleicht spielt er auch bei einem wichtigen Verein wie Schalke. Aber im Moment ist es, glaube ich, schon ernster als nur eine lustige Episode wie damals Yeboah. Das hängt mit dem gesamten Klima zusammen und dem, was auch passiert ist schon. Und ich glaube, man sollte schon wissen, wer bei uns im Land ist und auch wer bei uns im Fußball spielt.
Schalke wäre schon eine gute Überleitung zum nächsten Thema gewesen. Interessanterweise bleiben wir damit aber auch beim Thema Migration. Wir sind nämlich bei Clemens Tönnies, der ja nun gelobt hat, 3 Monate sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender ruhen zu lassen, weil er sich rassistisch geäußert hat über Afrikaner, über Fabriken und Vermehrung. Du bist du, Kai, leidenschaftlicher und auch leidender Schalke-Fan. Glaubst du, die starten nach diesem Angebot von Tönnies jetzt sauber, frisch und gereinigt in die neue Saison und können da frisch aufspielen?
Ich glaube, dass sich die Schalker nochmal ganz herzlich bei ihrem Vorstandsvorsitzenden, Präsidenten bedanken dürfen, dass sie nach einer vollkommen katastrophalen Saison und einem ganz schwierigen Neustart, bei dem sie ihre Ladenhüter nicht losgeworden sind und auch nicht groß einkaufen konnten, Entschuldigung, aber immerhin eine leidlich ruhige Vorbereitung gespielt haben, dass dann plötzlich der Präsident mit so einem Klops um die Ecke kommt. Das ist, also allein dafür sollte man die Schloss im Verein schmeißen. Mhm. Es macht so viel kaputt. Es macht nicht nur spielerisch, was ja eigentlich in diesem Falle sogar sekundär ist, viel kaputt, sondern viel auch von dem Vereinsbild, von dem, wie Schalke sich selbst sieht, wie Schalke sich verkauft, reißt es halt wahnsinnig viel ein. Ich sehe auch ganz ehrlich bei 3 Monaten nicht ins Stadion gehen, nicht die Strafe. Ich kann die Empörung verstehen, ich kann den Aufschrei absolut verstehen. Mir ist das manchmal ein bisschen in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen zu heiß gekocht worden. Es sollte dann immer irgendwie auch noch ein bisschen Luft nach oben bleiben bei dieser Empörungswelle. Das ist natürlich im Zeitalter von sozialen Medien ein bisschen schwierig. Aber es bleibt dabei, dass sich Clemens Tönnies ein Klops geleistet hat, den man nicht mit 3 Monaten nicht zum Fußball gehen nicht wieder gut machen kann.
Klops, da ist dann vielleicht die Frage nach der Größe des Klopses. Walter, deine Einschätzung würde ich auch gerne hören. Und ich meine, das hat für mich den Unterschied gemacht. Das war jetzt keine flapsige Bemerkung in einer Talkshow oder in irgendeinem Frühschoppen nach, 3 Sekt. Das war eine vorbereitete, auf Papier stehende Rede. Wie schwer findest du diese Verfehlung und wie siehst du Schalke in dieser Lage?
Also, ob das im Manuskript von Clemens Tönnies stand, weiß ich nicht. Mhm. Er ist einer, der frei reden kann. Er hat sich in einem ostwestfälischen Saal in Paderborn zu einer Aussage hinreißen lassen, die nicht geht, überhaupt nicht geht. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die kann man auch nicht kleinreden. Für die hat er sich entschuldigt. Ob die Form der Entschuldigung die richtige war und nicht er noch ein bisschen demütiger hätte sein können, darüber kann man auch streiten. Man muss allerdings, ich will ihn da in keiner Weise entschuldigen, um es klarzustellen. Das Ding war voll daneben. Das wäre am Stammtisch daneben und vor so einer Veranstaltung ist es noch danebener, falls man das so sagen kann. Aber ich finde, das muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Er muss merken, dass es so nicht geht. Er muss bestrafen oder in dem Fall glaubt er, sie selbst bestraft zu haben, ob das jetzt auch das Klügste war und nicht dem Gremium die Strafe zu überlassen, sondern sie selber festzulegen. Sieht nach außen auch ein bisschen doof aus, aber es ist halt, wie es ist. Nur man sollte, wenn jemand mal was völliges Unsinniges sagt oder auch Dummes, vielleicht sogar Gefährliches, auch vor einem großen Publikum ihn nicht ein für alle Male verdammen. Deswegen finde ich, klar hätte man, kann man oder muss man darüber diskutieren, ob er für das Amt noch tragbar ist. Meine Meinung ist die, jeder Mensch macht Fehler. Ich will jetzt nicht die Bibel bemühen, wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Aber ich finde, er hat noch eine zweite Chance verdient als Aufsichtsratschef, sofern er nicht wieder in die gleiche Tendenz abrutscht. Aber ich kenne Clemens Zünd jetzt nicht so gut, aber ich schätze ihn ein, dass ihm so ein Ding nicht nochmal passieren wird. Das hoffe ich auch für ihn.
Hat sich denn Kai dieser Ehrenrat, das sind ja zum Teil, wie wir dann erfahren haben, auch Weggefährten von Herrn Tönnies, bewährt oder ist das ein Gremium, über das man in Zukunft als Schalker nochmal nachdenken muss?
Ja, ist schwierig. Ne? Also man wusste vorher nicht so wahnsinnig viel über diesen Ehrenrat. Jetzt tritt er einmal auf, dann natürlich in so einer wichtigen Diskussion, so einer wichtigen Position. Das ist immer die Frage, was erwartet man jetzt von denen? Also erwartet man von denen, dass die Tönnies rausschmeißen oder die den Rauswurf empfehlen und damit den Verein natürlich auch in unruhige Fahrwasser befördern? Aber ich würde Walter in dem Falle zustimmen, dass es gibt halt zwischen 3 Monate nicht zum Spiel gehen und aus dem Verein fliegen noch eine ganze Reihe von Sachen mehr. Auch eine ganze Reihe von Sachen, die sich Clemens Tönnies möglicherweise selbst hätte ausdenken können. Zum Beispiel in Projekte gegen Rassismus sich engagieren, sie finanzieren, was auch immer. Das wäre alles möglich, es hätte alles ein Zeichen setzen können. Wir bewegen uns halt an zwei Enden der Skala. Ne? Und ich weiß nicht, ob der Ehrenrat sich nicht einen großen Gefallen getan hätte, wenn sie Tönnies zumindest sowas auferlegt oder anempfohlen hatten. Ich weiß gar nicht, was die da für Möglichkeiten haben, aber das scheint ja nicht passiert zu sein. Es klingt so ein bisschen so, wie sie saßen im Raum und haben sich beraten. Und dann kam Tönnies rein und hat gesagt, pass auf, ich sehe das, ich habe Quatsch gemacht. Ich komme jetzt mal 3 Monate nicht. Und dann haben alle gesagt, jo, das ist eine gute Idee. Und damit war es das. Ich sehe nicht, wie der Ehrenrat da jetzt groß Einfluss genommen hat. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, wofür braucht man die dann?
Mhm. Ich muss da ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass sich der Ehrenrat nicht so einfach gemacht hat oder was ich in den sogenannten sozialen Netzwerken, die ja für mich null sozial sind, aber egal, was ich gelesen habe, dass man eine Grillparty gemacht hat und irgendwann hat er gesagt, pass auf, Jungs, ich gehe mal 3 Monate nicht zum Spiel und dann ist alles okay. Nee, so war es ja nicht. Es gab sehr heftige Diskussionen in diesem Gremium. Am Ende hat er diese Lösung selbst angeboten und er hat auch gesagt, er wird sich mit dem Thema Afrika sehr intensiv und sehr ernsthaft auseinandersetzen. Und da finde ich, da muss man ihm jetzt auch die Zeit lassen. So wie ich Clemens Tönnies aus der Entfernung einschätze, wird da noch irgendwas kommen. Aber es wäre auch seltsam gewesen, wenn er gleich am Abend gesagt hat, ich spende, weiß ich nicht, 1 Million für XY in Afrika. Das, soweit ich ihn kenne und einschätze, glaube ich schon, dass er sich jetzt mit Afrika stärker auseinandersetzt. Und natürlich erwartet man, dass da in einigen Wochen, auf jeden Fall vor Ablauf dieser 3 Monate Selbstsperre, dass da irgendwas von ihm kommt in der Richtung.
Nummer 3 in unserem Thementrippel von Kloppern schon vor Start der Bundesliga ist natürlich Sané und die Bayern. Das ist der Wunschkandidat gewesen, der ist verletzt und muss unter das Messer. Man kann das im Prinzip live tickern, was man darüber erfährt. Das können wir in diesem Podcast gar nicht alles einholen oder vorwegnehmen. Aber mich würde schon mal interessieren, Walter, ist das ein bisschen jetzt auch ein Symptom eigentlich einer verkorksten Transferperiode bei den Bayern?
Naja, um das endgültige Urteil zu fällen, haben wir noch ein paar Tage Zeit bis 2. September. Aber im Moment sieht alles danach aus, ja. Man hatte sich auf Sané sehr festgelegt. Das wäre auch ein Riesentransfer gewesen, müssen wir nichts sagen. Das ist wahrscheinlich der begehrteste deutsche Nationalspieler im Ausland. Und das Ding ist jetzt in die Hose oder ins Knie gegangen, wie man will. Und jetzt stehen die Bayern ziemlich nackt da. Es wird Lösung geben, aber jede Lösung, die jetzt kommt, ist eine B-Lösung. Mhm. Das ist auch klar, ob es jetzt Timo Werner ist, den die Bayern jetzt zuletzt ein bisschen links liegen gelassen haben, um den sie sich jetzt wieder bemühen werden. Ob es dieser oder jener ist, da wird man immer sagen, ja okay, du bist einfach nur der Sané-Ersatz. Und ich glaube, das hat ihnen schon ziemlich die Petersilie verhagelt.
Haben die in der Pause ihren Kovac, den Trainer, eigentlich auch genug gestärkt? Geht der völlig unhinterfragt in die nächste Saison?
Ich bin mir nicht sicher, ob Niko Kovac genug gestärkt ist. Dazu ist die Konstellation bei Bayern auch zu schwierig. Mhm. Uli Hoeneß wird als Präsident abtreten im November, wird immer noch mitmischen, sonst wäre es ja nicht Uli Hoeneß, also aus dem Aufsichtsrat heraus, aber jeder weiß, dass Karl-Heinz Rummenigge nicht der größte Kovac-Befürworter war. Das macht Niko Kovac das Leben nicht leichter, das glaube ich schon. Nur, er hat jetzt natürlich ein starkes Argument, selbst wenn der Start bei Bayern nicht so laufen sollte, wie man sich das vorstellt. Ein starkes Argument ist, ja, Freunde, ich habe einen Kader von 18 Spielern. Das ist für einen Club in der Champions League viel zu wenig. Und ihr habt es nicht geschafft, mir noch Qualität zu bringen. Das ist ein starkes Argument, das er jetzt haben wird. Und so gesehen kann diese mögliche Fehlplanung und das Pech mit Sané, das ist halt Pech, Niko Kovac vielleicht sogar noch am Ende in der Argumentation noch ein bisschen helfen.
Unter diesen Vorzeichen, Kai, was glaubst du, wer ist der potenzielle Bayernjäger in dieser Saison?
Das liegt auf der Hand. Ich glaube, Borussia Dortmund hat sich im Rahmen der Möglichkeiten top verstärkt. Hat genau die Erfahrung und das Quäntchen Routine, das ihnen gefehlt hat im letzten Jahr, mit Mats Hummels geholt, dazu mit Brandt und Hazard, zwei Flügelspieler, die für Furore gesorgt haben, und sie sind jetzt auf dem Flügel nicht so wahnsinnig schwach besetzt. Das ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Dortmund da wieder vorne mitmischen wird. Man muss mal gucken, wie lange und wann Lucien Favre wieder die Nerven verliert. Und ich glaube, dass Leipzig stärker ist, noch stärker als letztes Jahr mit Nagelsmann. Die haben immer gut eingekauft und haben jetzt auch noch irgendwie den Trainer, den die halbe Liga gerne auf seinem Trainerstuhl sehen würde. Ich glaube, die werden im Windschatten eine ganz gute Rolle spielen. Und sonst, ich habe letztes Jahr getippt, dass Schalke Meister wird, da schwimme ich nicht so weit raus.
Also ich würde es ein bisschen umgekehrt sagen. Ich würde sagen, Bayern wird der erste Dortmund-Jäger. Für mich sind die Dortmunder durch die Einkäufe und die Mannschaft, die ohnehin schon da ist, im Moment die Nummer eins. Kann sich alles drehen, aber so würde ich es erstmal vom Start weg sehen. Und die Bayern, wenn sie da jetzt nicht doch noch einen Kracher holen, von dem keiner weiß, dann sind sie mit ihrem dünnen Kader eher in der Verfolgerrolle von Dortmund.
Auf welchen, letzte Frage, vom ganz anderen Ende des Spektrums angegangen, von welchem Aufsteiger erwartet ihr euch am meisten? Sind ja zumindest zwei auf dem Papier spannende bei, also Köln, Paderborn, Union Berlin. Wo wird es denn wohl am meisten Spaß machen zu gucken, ob sich jemand da festsetzen kann in der Königsklasse?
Zugucken wird auf jeden Fall am meisten Spaß machen bei Union Berlin. Ob das dann so erfolgreich sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber die alte Försterei ist schon ein Erlebnis. Also jeder, der sich für die Bundesliga interessiert, sollte vielleicht die Gelegenheit wahrnehmen und in diesem Jahr mal versuchen, dahin zu fahren. Wer weiß, ob es noch eine Chance gibt. Ob es dann am Ende spielerisch reicht. Das haben wir ja häufig, dass so kleine Aufsteiger dann vom Elan und von dieser Begeisterung getragen werden, zumindest durchs erste Jahr. Jetzt haben wir zwei von diesen kleinen Aufsteigern, also Paderborn und Union. Ich mit meiner bescheidenen Expertise, mich würde es sehr überraschen, wenn es beide schaffen. Das heißt, ich persönlich würde die größten Chancen einfach der Erfahrung wegen den Kölnern zurechnen. Aber auch das war ja in den letzten Jahren, wenn man sich jetzt die Absteiger anguckt, absolut nicht absehbar. Ich meine, wer hätte im letzten Jahr 5 Euro auf Fortuna Düsseldorf gesetzt, dass sie drin bleiben? Die sind auch noch da. Deswegen ist das alles denkbar. Aber ich würde es am ehesten den Kölnern zutrauen, die Klasse zu halten.
Walter.
Ja, ich als Berliner freue ich mich natürlich, dass es Union geschafft hat. Und die spielen ja dann wirklich mit dem Stadion. Also das ist ein blöder Ausdruck, der 12. Mann. Aber wenn es irgendwo jemals gestimmt hat, dann ist es eine alte Försterei. Ich freue mich natürlich auch, dass der FC wieder dabei ist, weil eine Bundesliga ohne FC ist einfach eine doofe Bundesliga. Die Kölner haben natürlich von den Möglichkeiten her die besten Chancen, drin zu bleiben. Und da sehe ich es wie Kai, Union oder Paderborn, einer wird den Rückweg den wieder antreten müssen.
Es gab also genug zu besprechen vorm Start der ersten Bundesliga. Hoffentlich geht es dann danach hauptsächlich nur noch um sportliche Themen. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten mit Kai Feldhaus und Walter Straten. Danke euch.
Vielen Dank.
Danke.